Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Am kommenden Dienstag wird es einen wichtigen Tag in der US-amerikanischen Geschichte geben. Ob es ein wirklicher historischer Tag werden wird? Nun ja, für solche Bewertungen ist es zu früh. Erstmals muss sich ein früherer US-Präsident vor einem Gericht verantworten. Er ist dort angeklagt. Immerhin, so haben wir es gerade in den Nachrichten gehört, darf er ohne Handschellen erscheinen. Es soll, so viel weiß man bis jetzt, obwohl viele Details eben noch nicht bekannt sind, es soll um insgesamt 30 verschiedene Vorwürfe gehen. Übrigens alles von einer Jury abgesegnet. Es ist also nicht, wie er gelegentlich und seine Anhänger sagen wollen, ausschließlich ein demokratisch orientierter Staatsanwalt. Wir werden Sie zu Beginn der Sendung ausführlich darüber informieren. Auch ein Interview dazu haben wir geplant. Dann haben wir noch in dieser Sendung unter anderem das 49-Euro-Ticket. Die letzte Hürde im Bundesrat ist genommen. Der Haushaltsstreit in der Ampel, da scheint es im Moment keine Lösung zu geben. Kein Ende in Sicht. Und dann ein Jahr nach der Befreiung, Gedenken an die Toten von Butscha. Ein wichtiges Datum heute. Und natürlich auch die neue außenpolitische Strategie Russlands. Wir werden sie beobachten. Wir beginnen zunächst in den Vereinigten Staaten. Ein Ex-Präsident mit Wohnsitz in Florida ist angeklagt und Dienstag wird er vor Gericht erscheinen müssen. Wie sehen die Reaktionen aus, Claudia Sarre?
Donald Trump womöglich in Handschellen vor Gericht. Auf dieses dramatische Bild freuen sich nicht nur viele US-Medien, sondern auch etliche seiner politischen Gegner. Viele Demokraten frohlocken angesichts der Anklage gegen Trump wegen Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. US-Präsident Biden allerdings wollte sich nicht öffentlich äußern. No comment, sagte er am Morgen, bevor er in seinen Hubschrauber stieg. Der Demokrat Adam Schiff, der einst das erste Amtsenthebungsverfahren gegen Trump leitete, sprach bei ABC von einem traurigen historischen Tag.
In einem Rechtsstaat ist es wichtig, dass wir jeden gleich behandeln, egal ob es ein ehemaliger Präsident ist oder ein normaler Bürger.
Aus den Reihen der Republikaner, und das kommt nicht unbedingt überraschend, hört man vor allem Empörung. Selbst Trumps Rivalen springen ihm zur Seite. Sogar diejenigen, die im Vorfeld der Präsidentenwahl womöglich gegen ihn antreten werden.
Well, I think the unprecedented indictment of a former president of the United States on a campaign finance issue is an outrage.
Diese beispiellose Anklage eines ehemaligen US-Präsidenten ist ein Skandal, so der ehemalige Vizepräsident Mike Pence. Dies würde nur dazu beitragen, das Land weiter zu spalten. Nikki Haley, UN-Botschafterin während Trumps Amtszeit und ebenfalls Präsidentschaftsanwärterin, attackierte bei Fox den New Yorker Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg. Hier ginge es mehr um Rache als um Gerechtigkeit.
When you get into political prosecutions like this, it's more about revenge than it is about justice.
Selbst Trumps größter Widersacher derzeit, Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, nannte die Anklage unamerikanisch, ohne allerdings den Namen Donald Trump zu nennen. Der republikanische Senator Lindsey Graham sagte auf Fox News, der Fall würde sich bei juristischer Prüfung in nichts auflösen. Gleichzeitig forderte er die Wähler auf, Trump bei seiner Präsidentschaftskampagne nun erst recht zu unterstützen.
Trump.com. Gehen Sie auf die Webseite und spenden Sie. Das hier wird Amerika zerstören. Wir werden an den Wahlurnen zurückschlagen. Wir werden nicht nachgeben.
Trump wins in court. And he wins the election.
Politische Kommentatoren gehen davon aus, dass die mediale Aufmerksamkeit dem ehemaligen Präsidenten nicht unbedingt schaden wird. Selbst bei einem Schuldspruch könnte Trump theoretisch immer noch zum nächsten US-Präsidenten gewählt werden. Für Michael Cohen, Trumps ehemaliger Vertrauter und Anwalt, der die Schweigegeldzahlungen seinerzeit organisiert hatte, ist dies die Stunde des Triumphes. Er selbst hat sich inzwischen von Trump losgesagt, nachdem er wegen unlauterer Wahlkampffinanzierung schuldig gesprochen und verurteilt worden war. Er sagte im Fernsehen: "Ach Donald, wo wir gerade über verurteilte Straftäter sprechen, bis Dienstag im Gericht, mein Freund."
Oh, by the way. For Donald, since we're talking about convicted felons, see you on Tuesday, pal.
Das war der Bericht von Claudia Sarre. Wir wollen beim Thema bleiben und fragen, ja, diese Reaktion, die wir gerade gehört haben, sind das eine. Das andere ist, was haben wir in den kommenden Tagen zu erwarten? Und darüber möchte ich reden mit Laura von Daniels, SWP, Stiftung Wissenschaft und Politik, jetzt bei uns am Telefon. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Zur Heide.
Also, erste Frage, mal ganz offen, was passiert da gerade in den USA oder man könnte auch sagen in New York oder in Florida? Wie bewerten Sie das, wenn Sie mal so das große Bild nehmen?
Ja, das ist eigentlich alles nicht sehr überraschend. Wir haben das lange kommen sehen. Es gibt verschiedene Optionen, nach denen Donald Trump möglicherweise verurteilt werden könnte wegen verschiedener Tatbestände. Und nun gibt es einen, der offensichtlich eine Jury, ein geschworenen Gremium im Staat New York dazu gebracht hat, zu sagen, dass jetzt tatsächlich Anklage erhoben werden soll aufgrund von Schweigegeldzahlungen, aber vor allen Dingen auch Veruntreuung von Wahlkampfspenden. Das ist ja der eigentliche Vorwurf. Ich glaube, für alle ist das Überraschende, dass es tatsächlich jetzt passieren könnte, dass man einen ehemaligen Präsidenten der USA dabei beobachtet, wie er sich den Justizbehörden stellen muss.
Wem hilft das im Moment politisch, wenn wir die Lage da uns anschauen? Dann sagen natürlich nicht wenige, kurzfristig macht das diesen ehemaligen Präsidenten noch wütender, also ohne ihn schon ist. Er sammelt Geld. Wir können, glaube ich, $24 spenden, um ihm dabei zu helfen. Und das tun ja auch einige. Hilft ihm das, zumindest kurzfristig?
Na, man muss schon sehen, dass er zurzeit in Umfragen im republikanischen Bewerberfeld um die Präsidentschaftskandidatur weit vorne liegt, mit 46% vor einem Ron DeSantis, der ja der Gegenkandidat wäre, sozusagen der eigenen Partei mit den größten Wahlchancen, der liegt nur bei 32% Zustimmung. Das heißt, die Ausgangslage für Trump ist gut und er macht ja auch eigentlich den Eindruck, dass er relativ ruhig das auf sich zukommen lässt. Er hat gesagt, er möchte sich selber stellen oder ausliefern. Das hat er schon vor einigen Wochen gesagt. Er kokettiert eigentlich eher damit und gleichzeitig sagt er natürlich dasselbe, was er ja seitdem er aus dem Amt geschieden ist, immer wiederholt, nämlich dass der Staat und die Demokratische Partei eine Hexenjagd auf ihn verüben und dass er eigentlich gar nicht schuldig sei. Also es spielt ihm im Moment anscheinend eher in die Karten.
Schauen wir mal mittelfristig, aber da ist die Frage parteiintern und bezogen auf die gesamte Vereinigten Staaten, ist es möglicherweise anders. Man hat gelegentlich den Eindruck, dass die amerikanische Öffentlichkeit insgesamt, vielleicht von den Hardcore-Anhängern Trumps abgesehen, diese ewigen Dramen nicht mehr mögen. Ist das Stück möglicherweise zu Ende gespielt?
Das könnte schon sein, denn man muss schon auch sehen, dass es Unterschiede gibt bei der Auswahl der Präsidentschaftskandidatinnen und Kandidaten in den Parteien. Und dann dem eigentlichen Präsidentschaftswahlkampf. Und dort, wo es bei den Primaries, also bei den Vorwahlkämpfen, häufig auch darum geht, extreme Positionen einzunehmen, da ist es dann eigentlich bei der Hauptwahl, bei der tatsächlichen Präsidentschaftswahl oft so, dass eine eher moderate Position eines Kandidaten dann doch bevorzugt wird von den Wählerinnen und Wählern. Das heißt, da, wo Trump sich jetzt gut absetzen kann von einem Ron DeSantis und anderen Kandidaten, die vielleicht noch zögerlicher sind oder gar nicht die Kandidatur schon offiziell erklärt haben, wie im Fall DeSantis. Also da, wo er so eine starke Linie jetzt vertreten kann, da mag ihm das dann im eigentlichen Wahlkampf nachher doch schaden. Er kann weiterhin, selbst wenn er im Gefängnis landen würde oder verurteilt würde, weiterhin kandidieren als Präsidentschaftskandidat. Aber das heißt nicht, dass er dann von den Wählerinnen und Wählern am Ende belohnt wird.
Bewerten wir im Moment, soweit das jetzt möglich ist, dass das aktuelle Verfahren, gleich frage ich dann auch noch nach den anderen, die Sie ja vorhin schon angesprochen haben. Der ein oder andere sagt, und auch unsere Kollegin in den Vereinigten Staaten hat es heute so kommentiert, naja, der Kronzeuge, sein ehemaliger Anwalt, sein Fixer, ist natürlich nicht gerade ein besonders guter Leumund. Ist das so oder müssen wir möglicherweise erwarten am Dienstag, wenn die offizielle Befragung dann sein wird und auch die Anklageschrift eröffnet wird, dass da vielleicht noch mehr kommt? Was erwarten Sie?
Ja, das ist alles noch ganz offen. Wir haben ja tatsächlich keinerlei Anhaltspunkte, was am Dienstag noch erklärt werden wird, was die Staatsanwaltschaft da präsentieren wird. Aber es stimmt schon, dass der Kronzeuge Michael Cohen sicherlich als jemand, der auch selbst ja schon verurteilt wurde und im Gefängnis saß, keinen besonders überzeugenden Leumund hat. Andererseits geht es ja hier tatsächlich darum, dass diese Jury, also das Geschworenengremium, letztlich darüber entscheiden muss, ob Donald Trump gelogen hat oder nicht. Das ist die entscheidende Frage und ob er selbst gegen Wahlkampfgesetze verstoßen hat. Das wäre die Anklage in dem Fall, soweit wir es wissen. Insgesamt kann man aber sagen, dass auch unter den Anhängerinnen und Anhängern der Demokraten und unter Rechtsgelehrten in den USA, glaube ich, insgesamt schon die Meinung vorherrscht, dass das das eher schwächste Verfahren ist. Also dass die anderen 3 bis 4 Verfahren, die man gegen Trump verfolgt, eigentlich stärkere Argumente liefern, ihn ins Gefängnis zu bringen.
Die spannende Frage ist ja, wenn ich da mal kurz zwischengehen darf, in der Tat, was dürfen wir erwarten? Könnte das der Katalysator sein, dass danach jetzt die anderen Verfahren auch kommen? Oder sagen Sie, nein, da gibt es keine Zusammenhänge? Frage, könnte das Justizministerium da im Hintergrund irgendwas politisch befördern? Ist das denkbar, möglich? Oder sagen Sie, völlig undenkbar, weil das alles unterschiedliche Verfahren in unterschiedlichen Ländern sind, in Georgia zum Beispiel, wo es um die Wahlergebnisse geht, die manipuliert werden sollten. Das ist ja ein harter Vorwurf.
Genau, es geht um Georgia und mögliche Wahlergebnismanipulationen. Dann geht es auch weiterhin um den Verdacht auf Veruntreuung von Regierungsunterlagen. Da hat ja das Justizministerium selbst ermittelt oder der Generalstaatsanwalt Merrick Garland die Durchsuchung in dem Anwesen von Donald Trump in Mar-a-Lago. Dann gibt es aber auch noch Untersuchungen wegen eines mutmaßlichen Aufrufs zu Unruhen im Zusammenhang mit dem 6. Januar. Und die Rolle Trumps bei diesen Unruhen ist immer noch nicht geklärt. Das sind separate Verfahren, die ja auch separat verfolgt werden. Man muss aber auch sehen, historisch, wenn man ein bisschen schaut in die Justizgeschichte in den USA, wenn man sich anschaut, über welche Verfahren letztlich auch Menschen dann gestolpert sind,
Wir denken an Al Capone jetzt, oder habe ich jetzt gerade gedacht?
Genau, der ist letztlich dann wegen Steuerbetrugs hinter Gitter gekommen. Und auch gegen Donald Trump laufen Untersuchungen wegen möglicher Steuerhinterziehung. Das ist dann zivilrechtliche Untersuchung, die im Bundesstaat New York auch weiter läuft. Und was ihn dann am Ende zu Fall bringen wird, das wird sicherlich dann die Beweislast in den einzelnen Verfahren entscheiden. Aber es ist schwer vorherzusehen.
Dankeschön, das war Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wir kommen zur Innenpolitik. Der Heizungsstreit in Deutschland hat die Gemüter ja nun einigermaßen erhitzt. Und selbst wenn man jetzt die Exzesse der Empörungsökonomie abzieht, dann gab es ja in der Tat viele kritische Fragen, weil ja allzu oft die technischen Voraussetzungen vermutlich nicht bedacht waren bei denen, die sich da irgendwas ausgedacht haben und gewünscht haben. Heute nun hat es eine Einigung beim sogenannten Gebäudeenergiegesetz gegeben und da scheint man dann doch das ein oder andere in den zurückliegenden Tagen gelernt zu haben. Das darf man erwarten. Heute Abend nur ein kurzer Bericht, aber der kommt von Bianca Schwarz.
Neue Heizungen sollen ab nächstem Jahr mit mindestens 65% erneuerbaren Energien betrieben werden. So will man sicherstellen, dass auf erneuerbare Energien gesetzt wird, wenn eine Heizung ausgetauscht werden muss. Ziel des Gebäudeenergiegesetzes ist es, den Klimaschutz im Wohnbereich voranzubringen. Öl- und Gasheizungen dürfen, mit einigen Ausnahmen, maximal 30 Jahre lang betrieben werden. Der Austausch der Heizungen soll finanziell gefördert werden. Die genauen Regeln dafür werden derzeit erarbeitet. Ziel sei aber ein sozialverträglicher Übergang, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. Der Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes muss nun noch mit den Ländern und zuständigen Verbänden beraten werden, bevor er endgültig vom Bundeskabinett verabschiedet werden kann.
Soweit der erste Bericht von Bianca Schwarz. Jetzt kommen wir zum 49-Euro-Ticket. Die letzte Hürde im Bundesrat ist genommen worden und viele Menschen warten darauf, dass sie eben möglicherweise sehr viel preiswerter als in der Vergangenheit durch Deutschland reisen können. Ob die Züge nun besser werden, ja, das wissen wir alle. Das wird in der ersten Phase gewiss nicht so sein. Aber wie heißt es so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also, letzte Hürde im Bundesrat genommen. Tom Funke.
Somit kann es wie geplant am 1. Mai in Kraft treten. Es gilt dann deutschlandweit im Nah- und Regionalverkehr. Umstritten war lange, wie genau die Kosten für das Ticket zwischen Bund und Ländern aufgeteilt werden sollen. In dem jetzt beschlossenen Gesetz ist die Finanzierung bis 2025 geregelt. Bund und Länder stellen dafür jeweils 1,5 Milliarden Euro bereit. Der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen stellt zudem klar:
Der Bund hat eine Nachschusspflicht angekündigt für dieses Jahr. Aber natürlich machen wir uns Sorgen, was passiert, wenn das Geld nicht reichen sollte. Und ich kann Ihnen nur sagen, natürlich erwarten wir, wenn das ein gemeinsames Projekt nach dem Prinzip halbe-halbe ist, dass das auch für die Zukunft gilt. Aber das Problem wird geringer sein oder vielleicht gar nicht eintreten, wenn es uns gelingt, viele neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen, für die am Ende dieses Flatrate-Ticket genauso selbstverständlich wird wie das Flatrate-Ticket auf dem Handy.
Denn je mehr Menschen das Ticket kaufen würden, umso geringer sei das Loch in der Kasse. Neben dem eigentlichen Finanzierungsgesetz für das Deutschlandticket haben die Ländervertreter auch einen zusätzlichen Entschließungsantrag angenommen. Darin fordern alle 16 Bundesländer laut brandenburgischen Verkehrsminister Guido Beermann von der CDU
nicht nur die 50-zu-50 Finanzierung aller möglichen Mehrkosten durch Bund und Länder. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wir wollen vor allem, dass der Bund seiner Verpflichtung nachkommt, die Regionalisierungsmittel weiter zu erhöhen. Denn nur so können die Länder ihrer Aufgabe für das Angebot nachkommen. Denn wir alle hoffen auf mehr Fahrgäste in unseren Bussen und in unseren Zügen.
Mit den Regionalisierungsmitteln unterstützt der Bund die Länder bei der Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrs. Alle Redner betonen, wie wichtig es sei, die Finanzierung auch langfristig über das Jahr 2025 hinaus sicherzustellen. Auch wenn es beim Preis von derzeit 49 Euro womöglich nicht bleiben muss, im jetzt beschlossenen Gesetz ist nur von einem Einführungspreis die Rede. Denn schon jetzt laufen den Verkehrsverbünden die Kosten den Einnahmen davon, betont Brandenburgs Verkehrsminister Beermann. Die Länderkammer hält deshalb bereits ab 2024 einen vereinbarten Mechanismus für erforderlich. Zitat, wie sich Bund und Länder eventuelle Mehrkosten über den fixierten Betrag von 3 Milliarden Euro pro Jahr hinaus hälftig teilen. Ebenfalls noch geregelt werden muss aus Sicht der Länder, wie auch Studierende vom Deutschlandticket profitieren können. Derzeit gibt es noch keine Regelung, wie das von allen Studierenden einer Hochschule oder Universität bezahlte Semesterticket mit dem Deutschlandticket kombiniert werden kann. Dazu Sachsens sozialdemokratischer Verkehrsminister Martin Dulich.
Das heißt, wenn wir argumentieren, wir brauchen eine Lösung für das Semesterticket, ist das jetzt eben auch eine Frage, ob wir auch in Zukunft das Solidarmodell Semesterticket aufrechterhalten wollen. Und deshalb werben wir so für eine Upgrade-Lösung. Wir wollen, dass Studierende weiterhin ihre Semestertickets kaufen können und dass sie dann die Möglichkeit haben, mit einem Upgrade ein Deutschlandticket zu bekommen.
Dennoch sei es richtig gewesen, schon bevor alle Detailfragen geklärt seien, mit dem Ticket zu starten.
Das war der Bericht von Tom Funke. Und wie immer geht es um viel Geld hier bei dem 49-Euro-Ticket, auch bei der Einigung beim Gebäudeenergiegesetz. Überall wird erwartet und tut der Staat das auch, dass er etwas da hinzulegt. So, was heißt das aber für den Haushalt der Bundesrepublik Deutschland? Dass das schwierig ist, haben wir alle schon gelernt und dass die Koalition bei ihren 30-stündigen Gesprächen dieses Thema nicht abgeräumt hat, das haben wir auch mitbekommen. Was heißt das jetzt? Im Haushaltsstreit der Ampel gibt es vorerst keine Lösung, auch formal sehr ungewöhnlich in Deutschland. Jörg Münchenberg.
Nach den 10 Verhandlungen im Koalitionsausschuss droht der Ampel der nächste Großkonflikt. Laut Spiegel erwägt Finanzminister Christian Lindner, FDP, auf die Vorlage von Eckwerten für den Haushalt 2024 und die mittelfristige Finanzplanung komplett zu verzichten. Hintergrund seien die zusätzlichen finanziellen Forderungen seitens SPD und Grünen in der Größenordnung von rund 70 Milliarden Euro. Eigentlich standen die Zahlen ursprünglich schon für Anfang März an, doch Lindner hatte schon da mit Verweis auf den anhaltenden Haushaltsstreit die Vorlage zurückgezogen. Doch jetzt überhaupt keine Eckwerte? Regierungssprecher Steffen Hebestreit wollte darauf heute keine klare Antwort geben.
Die Bundesregierung wird einen Haushalt vorlegen. Der Regierungsentwurf ist für Ende Juni, Anfang Juli, glaube ich, fest vorgesehen. Ob es in einem vorigen Schritt die Eckwerte geben wird oder nicht, das ist im Augenblick nicht entschieden.
Unmittelbare Auswirkungen hätte der dann ungewöhnliche Schritt allerdings nicht. Denn letztlich wird über den neuen Haushalt erst im Dezember abschließend entschieden. Doch allein die Spekulation über einen kompletten Verzicht zur Vorlage der Eckwerte zeigt, wie verfahren die Lage ist. So fordert Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, rund 10 Milliarden Euro zusätzlich zur Modernisierung der Bundeswehr. Familienministerin Paus von den Grünen fordert wiederum 12 Milliarden für die ab 2025 vorgesehene Kindergrundsicherung, die aber schon jetzt in die mittelfristige Finanzplanung eingearbeitet werden müssten. Auch im Interview der Woche des Deutschlandfunks betonte Grünen-Chef Omid Nuripur die Komplexität der Aufgabe, ohne schon Kompromissbereitschaft anzudeuten.
Wir werden das miteinander hart diskutieren müssen. Es geht um sehr, sehr viel Geld. Es geht um Entscheidungen, die wirklich die Ecksteine dieser Republik für die nächsten Jahre und Jahrzehnte auch tatsächlich legen sollen. Und dementsprechend wird das sicher nicht einfach.
Was die Einigung zumindest aus Sicht von SPD und Grünen zusätzlich erschwert, ist die Kompromisslosigkeit des Finanzministers bei zentralen Stellschrauben für die Haushaltsgestaltung. So soll auch im nächsten Jahr die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse wieder eingehalten werden. Außerdem hat Lindner Überlegungen, überschüssige Mittel aus dem Doppelwumms zur Entlastung von Bürgern und Unternehmen wegen der hohen Energiepreise in andere Projekte umzuleiten, eine Absage erteilt. Und die deutliche Botschaft des Finanzministers gestern Abend im ZDF an die Koalitionspartner.
Klar ist ja, dass im politischen Raum diskutiert wird über Steuererhöhungen oder sogenannte Einnahmeverbesserungen, wie das höflicher heißt, oder dass der Versuch unternommen wird, irgendwie über Umwege neue Schulden zu machen. Beides geht mit mir nicht.
Es bleibt abzuwarten, ob und wie der Verteilungsstreit in den nächsten Wochen und Monaten gelöst werden kann. Notfalls, so der Regierungssprecher heute, werde sich auch der Bundeskanzler in die Debatte einschalten.
Der Bericht von Jörg Münchenberg. Der Name Butcher hat sich tief eingebrannt. Ich muss ihn nur nennen und wir alle haben Bilder vor Augen, die wir am besten vergessen wollen, aber eben nicht vergessen dürfen. Heute ist es nun ein Jahr her, dass die russische Besatzung beendet wurde und dass Tag für Tag neue Gräueltaten ans Licht gekommen sind. Heute wurde in Butscha der Toten gedacht. Andrea Beer.
Das Wort hat der Präsident, hieß es an diesem grau verhangenen 31. März in Butscha, wo an das Ende der russischen Besatzung vor einem Jahr erinnert wurde. Butscha war unbekannt und ist nun eine Stadt, die die Welt nicht vergisst, so Volodymyr Zelensky. In unserer Ukraine findet ein Kampf statt um die Gründung der freien Welt. Die Menschheit gewinnt, aber die Menschheit muss sich an jede ukrainische Stadt erinnern, deren Heldentum und Widerstandsfähigkeit allen eine Zukunft gibt. Allen, die das Wichtigste schätzen, das Leben. 3. bis 31.03.2022. 28 Tage. Das steht auf dem schlichten braunen Gedenkstein in Butscha, der erinnert an die russischen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Leichen von Zivilisten auf den Straßen, Massengräber, Zerstörung, Berichte von Exekutionen, Vergewaltigungen und Plünderungen durch Angehörige der russischen Armee. Nach dem Ende deren Besatzung vor einem Jahr bot sich der Welt ein unvergesslich grausames Bild dessen, was russische Okkupation für die Menschen in der Ukraine bedeutet. Auch Svetlana Adamina.
Ужасно.
Es war schrecklich. Es gab kein Wasser, keinen Strom und kein Gas. Es war kalt, als die Russen hier waren. Einmal bin ich Wasser holen gegangen und auf dem Gehweg lag ein toter Mensch. Ich konnte nicht erkennen, ob es eine Frau war oder ein Mann. Die Leute haben die Leiche bedeckt mit etwas Schwarzem und Steine und Ziegel darauf gelegt. Irpin, Borodjanka oder Butscha. Im gesamten Gebiet Kiew wurden laut Generalstaatsanwaltschaft mehr als 1.400 Zivilisten getötet. In 9.000 Fällen ermittelt die Justiz wegen Kriegsverbrechen. Allein in Butscha kamen weit mehr als 400 Menschen ums Leben. Daran erinnerte Bürgermeister Anatoli Fedoruk. 419 Bürgerinnen und Bürger seien gefoltert und erschlagen oder erschossen worden. Die Bilder gingen um die Welt, genau wie die von der völlig zerstörten Vuxalner Straße. Fedoruk dankte allen für den bisherigen Wiederaufbau der Stadt und er erinnerte an den Tag, an dem die russische Armee Butscha besetzte. Der 27. Februar ist im Leben jeder Familie, jedes Einzelnen der Stadt und des Staates ein ganz besonderes Kapitel. Wir können den Besatzern weder vergeben noch etwas vergessen. Aber wir sind gleichzeitig verpflichtet, alles Erdenkliche zu tun, damit das Leben weitergeht. Und dazu gehört auch die Renovierung der Vuxalner Straße. Bewohner Volodymyr hat an diesem Gedenktag gemischte Gefühle. Einerseits war es eine Art Sieg, andererseits geht ja alles weiter. Also lasst uns einfach hoffen und abwarten, dass eines Tages alles vorbei ist. Zu dem Gedenken in Butscha waren auch die Staats- und Regierungschefs aus der Slowakei, Slowenien, Kroatien und Moldau in die Ukraine gereist.
Der Bericht von Andrea Beer und zu behalten ist, hoffentlich ist es eines Tages vorbei. Wir schauen nach Russland. Dort gibt es ein neues außenpolitisches Konzept. Und mit einem Satz, die Zeichen stehen auf Konfrontation, Entspannung ist weit weg. Frank Eichmann.
Die Vereinigten Staaten sind für Russland nun offiziell die größte Gefahr als Anstifter und Organisator der aggressiv antirussischen Politik des kollektiven Westens. So steht es in dem Dokument, das Präsident Putin heute unterschrieb und das die außenpolitische Doktrin aus dem Jahr 2016 ablöst. Nötig wurde die neue Ausrichtung durch völlig veränderte internationale Beziehungen seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine. Eine existenzielle Bedrohung der eigenen Sicherheit gehe von den Handlungen unfreundlicher Staaten aus, heißt es in dem Papier. Diese strebten eine absolute Schwächung Russlands an. Zu diesen sogenannten unfreundlichen Staaten gehört auch Deutschland. Russland kündigt den Kampf gegen eine angebliche Russophobie an und will die Stellung der russischen Sprache in der Welt stärken. Als seine strategischen Partner sieht Russland vor allem China und Indien und strebt eine multipolare Weltordnung an. Die Überreste der Dominanz der USA und der unfreundlichen Staaten müsse abgebaut werden.
Soweit Frank Eichmann. Auch Herr Lukaschenko aus Belarus ist heute an die Öffentlichkeit gegangen. Auch das eine Rede, eher Zuspitzung, nichts anderes. Christina Nagel.
Lukaschenko ist lang genug im Amt, um zu wissen, dass die Ankündigung des Kreml, taktische Atomwaffen in Belarus stationieren zu wollen, ihm auch im Westen Aufmerksamkeit einbringt. Eben dieser Westen, schwadronierte er, plane von Polen aus eine Invasion, weshalb das Nachbarland auf nie gekannte Weise aufgerüstet werde. Das Ziel sei klar, es gehe um die Zerstörung von Belarus. Ihm gehe es nicht darum, jemanden einzuschüchtern oder zu erpressen, ihm gehe es allein um die Sicherheit und Unabhängigkeit seines Landes, betonte Lukaschenko. Dabei nimmt er für sich das Recht in Anspruch, selbst über die künftig bei ihm gelagerten russischen Atomwaffen zu entscheiden. Ein Punkt, an dem Moskau anderer Meinung ist. Dass aber auch Russland selbst bereit sei, die so wörtlich schrecklichste Waffe einzusetzen, das steht für den belarussischen Machthaber außer Frage. Statt von großen Gegenoffensiven zu sprechen, mahnte Lukaschenko, müsse sich die Ukraine an den Verhandlungstisch setzen. Nicht morgen, sondern besser noch heute, ohne auf Vermittler zu warten, egal ob sie nun aus dem Westen oder aus dem Osten kämen.
Die UN machen sich inzwischen Sorgen. Da geht es um die Eskalation, die atomare Eskalation, die mögliche, mit der Annäherung zwischen Belarus und Moskau. Peter Mücke.
Die UN-Beauftragte für Abrüstungsfragen Nakamitsu sagte vor dem UN-Sicherheitsrat, das Risiko eines Einsatzes von Atomwaffen sei so hoch wie seit den Tiefpunkten des Kalten Krieges nicht mehr. Wesentliche Faktoren dieses existenziellen Risikos seien das Fehlen eines Dialogs und die Erosion der Abrüstungs- und Rüstungskontrollarchitektur, kombiniert mit gefährlicher Rhetorik und verschleierten Drohungen. Alle Staaten müssen Maßnahmen vermeiden, die zu Eskalationen, Fehlern oder Fehleinschätzungen führen könnten, so Nakamitsu. Der Vertrag über die Nichtverbreitung von Atomwaffen müsse eingehalten werden, forderte sie. Der stellvertretende UN-Botschafter der USA, Wood, warf Russland vor, das Völkerrecht und die UN-Charta erneut zu missachten. Durch die Ankündigung, taktische Atomwaffen in der benachbarten ehemaligen Sowjetrepublik Belarus zu stationieren, habe Präsident Putin die Lage weiter eskaliert und destabilisiert.
Es hat schon wieder Eschweiler getroffen. Erst kam die Flut und jetzt, etwas später, hat es eine Explosion gegeben mit etlichen Verletzten und viel Verwüstung. Marc Eschweiler.
Experten der Kripo sollen jetzt herausfinden, was die verheerende Explosion in dem Wohn- und Geschäftshaus ausgelöst hat. Die Staatsanwaltschaft Aachen ermittelt weiter in alle Richtungen. Ein Unfall wird genauso wenig ausgeschlossen wie ein Fremdverschulden. Ein Spürhund der Polizei ist am Nachmittag ins Erdgeschoss des Gebäudes geschickt worden. Im Keller geht die Polizei dagegen nur mit einem Roboter vor. Ein Statiker hält das Gebäude für einsturzgefährdet. NRW-Innenminister Reul dankte den Einsatzkräften, die unter Inkaufnahme eigener Risiken alles getan hätten, um die Bewohner des Hauses zu retten. In der Tat waren Feuerwehrleute sofort in das Gebäude gestürmt, das lichterloh in Flammen stand. Sie hatten unter anderem eine Mutter und ihr Baby gerettet. Beide hatten fest umklammert im Flur gelegen. Die Frau, ihr 2 Monate alter Säugling und 2 weitere Bewohner des Hauses erlitten laut Feuerwehr lebensgefährliche Verletzungen. Insgesamt wurden 14 Bewohner und 2 Feuerwehrleute verletzt. Neben den Ermittlungen der Kripo sind auch Bauexperten vor Ort. Sie müssen unter anderem klären, wie stark die umliegenden Gebäude beschädigt wurden. 18 Nachbarn können aktuell nicht in ihre Wohnungen zurück.
Die Börse läuft weiter erstaunlich gut. DAX im Aufwind, die Details von Konstantin Röse.
Die letzte Woche des Monats hatte es in sich. Der Leitindex DAX stieg um 4,5%. Einen so großen Wochengewinn gab es das letzte Mal im Januar. Warum Börsianer auch heute so optimistisch waren, lag neben den schwindenden Sorgen vor neuen Bankenturbulenzen insbesondere an fallenden Inflationsraten. In der gesamten Eurozone lag die Inflation im März nur noch bei 6,9% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Entwarnung geben Ökonomen aber nicht, denn die Kernrate ohne Lebensmittel- und Energiepreise nahm weiter zu. Ein Zeichen, dass die Inflation hartnäckig bleibt. Die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sagte, die EZB habe noch eine Wegstrecke zu gehen. Die Leitzinsen dürften also weiter steigen. Die hohe Inflation macht auch dem deutschen Einzelhandel zu schaffen. Inflationsbereinigt, also real, ist der Umsatz im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 7% gesunken. Weil Kunden deutlich zurückhaltender sind, rechnen Einzelhändler in diesem Jahr mit dem größten Umsatzschwund seit der Finanzkrise. Im Fokus an der Börse war heute Laborausrüster Sartorius. Der DAX-Konzern will ein französisches Biotech-Unternehmen für 2,4 Milliarden Euro kaufen. Börsenhändler bezeichnen den Deal als zu teuer. Deshalb verlieren Papiere von Sartorius 5,5%. Der DAX beendete den Handel mit 15.629 Punkten. Für das zu Ende gehende Quartal ergibt sich damit ein Plus von satten 12%.
So viel zur Börse und wir kommen zurück zur Innenpolitik nach Berlin. Jetzt nicht Berlin, die Bundesregierung, sondern Berlin, das Land. Die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD sind offensichtlich auf der Zielgeraden. Was viele nicht geglaubt haben, scheint möglich zu werden. Thorsten Gabriel.
Natürlich sind Inhalte wichtig. Wofür könnte eine künftige neue Regierung stehen und wofür nicht? Doch die Frage, wer da künftig am Senatstisch Politik machen wird, interessiert manche gar noch mehr. Wie ist das zum Beispiel mit der noch regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD? Könnte sie künftig als Bausenatorin weitermachen?
Wir sprechen morgen über noch offene Punkte und die Ressortfrage, die klären wir am Wochenende und dann müssen Sie sich noch ein bisschen gedulden.
Wie gilt Giffey selbst am Abend in der RBB 24 Abendschau ab. Und auch CDU-Landeschef Kai Wegner lässt sich nicht in die Karten schauen. Erst die Inhalte, lautet auch sein Credo.
Ich glaube, die sind mindestens genauso wichtig wie die Personalgeschichten in Berlin. Wie geht es in dieser Stadt voran? Wie erreichen wir das Beste für Berlin? Und als allerletztes, da kommen die Personalgeschichten. Aber es wird ein gutes Team Berlin, da bin ich mir ganz sicher.
Zuletzt hatten die Spitzendelegationen von CDU und SPD in dieser Woche jeden Tag zusammengesessen und die Ergebnisse der Fachgruppen begutachtet. Die hatten erwartungsgemäß mehr auf den Wunschzettel geschrieben, als sich das ohnehin hochverschuldete Land Berlin leisten kann. Trotzdem wollen beide Parteien ordentlich Geld in die Hand nehmen. Bis zu 10 Milliarden Euro sollen über neue Kredite in den Klimaschutz fließen. Öffentliche Gebäude sollen mit dem Geld energetisch saniert, die Verkehrswende beschleunigt werden. Auch bei der Wohnungspolitik sind sich Union und SPD einig geworden. Oftmals seien Bauprojekte in den vergangenen Jahren im Streit verlaufen und nicht vorangekommen, konstatiert der CDU-Chef.
Wir wollen jetzt wirklich Beschleunigung reinbringen. Wir wollen ein Neubauturbo nach Berlin bringen. Wir wollen Baugenehmigungsverfahren entschlacken. Wir wollen schnellere Genehmigungsverfahren haben. Wir wollen ein schneller Bauengesetz. Und da der gemeinsame Wille da ist, diese Ziele zu erreichen, bin ich auch sicher, dass wir das hinkriegen.
Wobei die SPD-Chefin da die Erwartungen schon mal etwas dämpft.
Wenn es einen gemeinsamen Willen gibt, dann kann man da auch voran. Man muss aber sehen, wir haben natürlich nach wie vor eine krisenhafte Situation. Das wird nicht einfach. Das wissen wir und deswegen ist es umso wichtiger, da gut zusammenzuarbeiten.
Wenn CDU und SPD sich am Sonntag darauf verständigt haben, welche Partei welches Ressort bekommt, kann der Koalitionsvertrag in Druck gehen und an die knapp 19.000 Berliner SPD-Mitglieder verschickt werden. Die sind es nämlich, die einem möglichen Bündnis von CDU und SPD bis Ende April ihren Segen geben müssen. Bei der CDU ist dafür nur ein Parteitag erforderlich. Die Zustimmung dort für einen künftigen regierenden Bürgermeister Kai Wegener gilt als sicher.
Im Rahmen der Pandemie gab es etwas, was viele Menschen sehr positiv fanden. Sie konnten sich krank schreiben per Telefon. In vielen Fällen ist es sicher sinnvoll, aber insgesamt, nun ja, funktioniert es wirklich. Die große Frage steht im Raum, denn diese Krankschreibung per Telefon, sie wird jetzt enden. Volker Findhammer erklärt, warum und welche Kritik es gibt.
Das Bundesgesundheitsministerium verweist in einer Pressemitteilung von gestern auf einen Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses, durch den die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung ab morgen entfällt. Bei den Hausärzten, deren fachliche Beurteilung bei Krankschreibungen üblicherweise notwendig ist, stieß die während der Corona-Pandemie im März 2020 eingeführte Regelung auf große Resonanz. Dr. Christian Pfeiffer vom Bayerischen Hausärzteverband spricht von einer deutlichen Entlastung für Ärzte und Patienten während der Pandemie.
weil eben die Patienten, auch gerade wenn sie sich nicht gut gefühlt haben, nicht in die Praxis kommen mussten und auch natürlich keine Infektionsgefahr für andere Patienten in der Praxis bestanden hat. Für uns Ärzte war es auch eine Erleichterung, weil natürlich der Kontakt, die Kontaktzeit mit dem Patienten telefonisch kürzer ist, als wenn die Patienten in die Praxis kommen.
Hausärzte und Verbraucherschützer fordern deshalb, diese Möglichkeit auch in Zukunft beizubehalten. Andernfalls sei eine Verschlechterung der medizinischen Versorgung zu erwarten, sagt die Vizechefin des Deutschen Hausärzteverbandes Nicola Bullinger-Göpfrath dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ohne die telefonische Krankschreibung gehe es nicht mehr, erklärte sie. Das gelte insbesondere in akuten Infektwellen. Der Gesundheitsexperte des Bundesverbands der Verbraucherverbände, Thomas Moormann, forderte die Bundesregierung zudem auf, die Beibehaltung der telefonischen Krankschreibung jetzt gesetzlich zu regeln. Politik und Fachleute seien sich doch einig gewesen, aus der Corona-Pandemie lernen zu müssen und Bewährtes beizubehalten, sagte er dem RND. Eine Straßenumfrage eines Lokalsenders in Würzburg belegt jedoch, dass es bei den Bürgern durchaus auch Zweifel gibt, weil man es dadurch den schwarzen Schafen auch zu einfach machen könnte.
Ich bin da so ein bisschen gespaltener Meinung, weil ich denke, es erleichtert einfach auch so dieses, oh, gehe ich heute arbeiten? Nee, ich lasse es bleiben.
Praxen sind sowieso überlastet mit Bürokram. Ich glaube schon, dass das sinnvoll ist.
Ich denke, dass es da ziemlichen Missbrauch gibt. Ich finde, der Arzt sollte seinen Job dann auch machen und den Krankheitszustand dann auch wirklich feststellen.
Auch bei den Arbeitgebern gibt es Zweifel, ob die telefonische Krankschreibung dauerhaft das richtige Instrument wäre. So erklärt Bertram Prossert, der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft.
Die Sonderregelung zur telefonischen Krankschreibung war während der Corona-Pandemie akzeptabel. Das Infektionsgeschehen ist nun deutlich weniger dynamisch als in den vergangenen Jahren. Daher sagen wir als Arbeitgeber, mit Auslaufen der Pandemie muss diese Sonderregelung ein Ende finden.
Auch der gemeinsame Bundesausschuss hält daran fest, dass man es nur mit einer berechtigten Sonderregelung während der Corona-Pandemie zu tun hatte, um die Ausnahmesituation bewältigen zu können und zugleich die Ansteckungsgefahr in den Praxen einzudämmen. Zur wirklichen medizinischen Begutachtung der Patienten sei der Telefonkontakt alleine nicht hinreichend. Da sei mindestens eine Videosprechstunde notwendig, um die Patienten auch in Augenschein nehmen zu können. In der Ampelkoalition gibt es aktuell keine Bestrebungen, die Regelungen zur telefonischen Krankschreibung fortzusetzen. Sie sei nur für die Ausnahmesituation während der Corona-Pandemie vorgesehen gewesen.
Der Bericht von Volker Findhammer. In der Koalitionsvereinbarung, jetzt wieder auf Bundesebene, ist es völlig eindeutig, Cannabis-Legalisierung sollte längst da sein. Man fragt sich, was macht denn Herr Lauterbach? Hat er anderes zu tun? Es kommt nicht. Johannes Kuhn.
SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach wollte sein Gesetz zur Cannabis-Freigabe eigentlich bis Ende März vorlegen. Passiert ist das nicht. Die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Lütt gemahnt.
Die Frist ist abgelaufen, also die Frist, die sich Herr Lauterbach selbst gesetzt hat. Und ich erwarte, dass der Gesetzesentwurf in den nächsten Wochen dann auch wirklich zeitnah vorgelegt wird.
Der Minister selbst gab sich am Freitag gelassen.
Wir haben also die Vorschläge ein bisschen überarbeitet und die werden wir auch in Kürze vorstellen. Es ist jetzt nicht erfolgt aus terminlichen Gründen und das ist aus meiner Sicht ein guter Vorschlag, der legalisiert Cannabis also für Erwachsene mit den Rahmenbedingungen, dass die Gesundheit gut geschützt wird und insbesondere natürlich der Kinder- und Jugendschutz.
Weniger schmecken dürfte Lauterbach die Verwirrung, die ausgerechnet ein Beschluss des SPD-Parteivorstands auslöst. Dort heißt es nämlich wörtlich: Eine umfassende Cannabis-Legalisierung ist aus europarechtlichen Gründen offensichtlich kurzfristig nicht umsetzbar. Die SPD-Rechtspolitikerin Carmen Wegge zählt auf.
Wer sich die rechtliche Lage ein bisschen anschaut, der weiß, dass wir 3 internationale Konventionen haben, die sich unter anderem auch mit Cannabis beschäftigen, dass wir einen Rahmenbeschluss von 2004 haben, der Europäischen Union, und das Schengener Durchführungsübereinkommen.
Vereinfacht gesagt, wenn Deutschland den Verkauf von Cannabis in lizenzierten Shops oder Apotheken erlaubt, erlaubt man auch den Handel. Wenn man allerdings den Handel erlaubt, muss dieser auch Firmen aus anderen EU-Ländern offenstehen. Was beim Grenztransport mit diversen EU-Vereinbarungen und internationalen Übereinkünften zum Drogenschmuggel kollidieren würde. Ob ein Verkauf von Cannabis zu Genusszwecken deshalb rechtlich überhaupt möglich ist, darüber streiten die Rechtsgelehrten. Die SPD-Politikerin Wegge folgert.
Deswegen glaube ich schon, dass man in der Gesamtschau zumindest mal ein Fragezeichen dahinter machen kann, ob das so risikolos ist, wenn wir einfach legalisieren in Deutschland. Und da muss man sich halt überlegen, ist man bereit, das Risiko einzugehen? Im Beschluss des Parteivorstands steht aber auch, dass wir auf jeden Fall das Europarecht ändern wollen, damit wir sehr rechtssicher legalisieren können.
Eine europarechtliche Änderung, wie sie die SPD vorschlägt, würde jedoch Jahre dauern. Die Legalisierung der Cannabisabgabe zu Genusszwecken würde in weite zeitliche Ferne rücken. Die Bundesregierung ist sich des Problems bewusst. Sie will deshalb ihren Gesetzentwurf von der EU-Kommission prüfen lassen. Heißt, die Ampelkoalition legalisiert den Cannabisverkauf nur, wenn sie vorher grünes Licht aus Brüssel hat. FDP-Gesundheitspolitikerin Lüttke gibt sich optimistisch.
Ich denke, dass eine Notifizierung insofern wichtig ist, dass wir eben nicht Gefahr laufen, ein ähnliches Desaster zu verursachen, wie es Andi Scheuer von der CSU mit der Maut gemacht hat. Also das sollte uns als Koalition schon auszeichnen, dass wir Rechtssicherheit anstreben und das auch vorher abklären. Ich bin hier sehr zuversichtlich, dass uns das gut gelingen wird und vor allem rechtssicher gelingen wird.
Aus der SPD versuchte man heute dem Eindruck entgegenzuwirken, man blockiere die Legalisierung. Es habe schlicht noch keinen Beschluss zum Thema Cannabisfreigabe existiert. Man habe sich am SPD-Wahlprogramm orientiert. Parteiinterne Opposition zu Lauterbachs Gesetzentwurf scheint also nicht zu erwarten. Wenn besagter Gesetzentwurf dann demnächst einmal vorliegt.
Sie hörten Johannes Kuhn. Auch wenn wir überwiegend überzeugte Republikaner sind, die meisten von uns sind es vermutlich, gefallen wir uns dann doch gelegentlich in der Rolle der Voyeure. Das ist auch in diesen Tagen so, wenn der König in Deutschland ist, der britische König natürlich und seine Frau, heute dann in Hamburg. Den Bericht hören wir von Magdalena Neubig, die auch zugeschaut hat.
Über der Innenstadt dreht am grauen Himmel ein Hubschrauber seine Kreise. Nieselregen tropft auf die Schirme. Das bescheidene Wetter hält die Menschen in Hamburg allerdings nicht davon ab, geduldig vor dem Rathaus auf die Ankunft König Charles III. Und seiner Frau Camilla zu warten.
Ich bin also heute hier gekommen, weil ich gebürtiger Engländer bin und wollte einmal unseren neuen König begrüßen.
Erzählt ein Herr, der Blumen sowie die rot-blau-weiße Nationalflagge des Vereinten Königreichs in der Hand hält. Eine Frau hat sich zu Ehren der britischen Royals heute sogar von Kopf bis Fuß in diesen Farben gekleidet.
Also ich verfolge eigentlich immer schon ganz gern das Geschehen bei den Royals und erst recht im britischen Königshaus ist es einfach immer sehr spannend. Und jetzt die einfach in echt mal zu sehen, ist einfach eine Sensation.
Viele Schaulustige vor dem Hamburger Rathaus sind aber eher zufällig da.
Ich habe heute Urlaub und dachte, ich fahre mal in die City und gucke zumindest mal, was hier los ist. Ich bin jetzt kein großer Royal-Freund oder so.
Charles und Camilla verspäten sich allerdings ein paar Minuten. In den knapp 5 Stunden, die sie in Hamburg unterwegs sind, haben sie ein straffes Programm. Nach der Ankunft am Dammtor Bahnhof legten sie zuerst Blumen an einem Denkmal nieder, das an die sogenannten Kindertransporte erinnert. Durch die vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs mehr als 10.000 überwiegend jüdische Kinder vor der NS-Verfolgung gerettet werden konnten, indem sie nach Großbritannien gebracht wurden. Anschließend legten Charles und Camilla einen Kranz am Mahnmal St. Nikolai nieder. Die Kirche wurde 1943 unter anderem durch britische Luftangriffe zerstört. Jetzt endlich ist das royale Paar am Rathausmarkt angekommen. Es hört auf zu regnen. Auf dem Weg ins Rathaus schütteln Charles und Camilla die Hände der Menschen, die schon seit dem frühen Morgen direkt hinter den Absperrungen auf sie gewartet haben. Im Rathaus tragen sie sich ins Goldene Buch der Stadt Hamburg ein und winken vom Balkon aus in die Menge. Sehr zur Freude der rund 5.000 Menschen unten auf dem Rathausmarkt.
Die Reise von Bremen nach Hamburg hat sich gelohnt und ich fand auch sehr gut, dass er und seine Frau jetzt sich auf dem Balkon gezeigt haben. Ich bin zufrieden.
Nur ein bisschen länger hätten sie vielleicht auf dem Balkon bleiben können, findet eine Touristin. Andererseits regnet es schon wieder stärker und der Wind pfeift über den Platz. Das Wetter habe Charles vermutlich selbst aus London mitgebracht, glaubt der englische Besucher. Dafür könne man sich also direkt beim König bedanken.
Thank you, Her Royal Highness, for the wonderful weather you've brought for us today.
Für His Royal Highness ging es vom Rathaus allerdings direkt zur Hafenrundfahrt, während seine Frau eine deutsch-englischsprachige Grundschule besuchte. Mit einem Fest der britischen Botschaft endete der Deutschlandbesuch des Königspaares dann.
Das war Magdalena Neubig und jetzt am Ende der Sendung wie immer natürlich der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Katrin Degenhardt liest, bitteschön.
Ein großes Thema in den Zeitungen von morgen ist die Anklage gegen Donald Trump. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung spricht von einer historischen Entscheidung, weil nie zuvor einem früheren amerikanischen Präsidenten ein Strafprozess gemacht worden ist. Sie markiert aber keine Wende, sondern setzt die lange Liste der Trumpschen Grenzverschiebungen fort. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle gibt zu bedenken, bei aller Genugtuung freilich hat dieser Prozess zwei Makel. Erstens bezieht sich die Anklage nicht auf Trumps Sabotage der amerikanischen Demokratie, sondern auf die mutmaßlich falsch verbuchte Schweigegeldzahlung für eine Pornodarstellerin. Zweitens ist eine Straftat im konkreten Fall juristisch nicht ganz einfach nachzuweisen. Die erste Anklage könnte weitere nach sich ziehen, meint die Allgemeine Zeitung aus Mainz. Der Fall Stormy Daniels ist der vergleichsweise kleinste in der Trumpschen Ära. Hier wären auch noch die Anstiftung zum Sturm auf das Kapitol, die versuchte nachträgliche Wahlfälschung in Georgia oder die in seinem Zuhause Mar-a-Lago gebunkerten Geheimdokumente zu nennen. Der Berliner Tagesspiegel argumentiert, Donald Trump gehört hinter Gitter. Dieser Aussage würde in Deutschland wohl fast jeder zustimmen. Und selbst in den USA, wo er trotz allem noch immer viele glühende Anhänger hat, will Umfragen zufolge zumindest eine Mehrheit, dass er sich aus der Politik zurückzieht. Die Süddeutsche Zeitung erwartet, selbst im besten Fall wird der Rechtsstaat die USA nicht vom Phänomen des Trumpismus befreien. Dazu braucht es eine politische Lösung. Trump wird wohl seine neuerlichen Ambitionen auf das Präsidentenamt selbst dann nicht aufgeben, wenn weitere Anklagen hinzukämen. Die Glocke aus Oelde äußert sich zur NATO-Erweiterung. Mit der Zustimmung der Türkei steht dem Beitritt Finnlands zur NATO nichts mehr im Weg. Die jahrzehntelange militärische Bündnisneutralität des skandinavischen Landes ist damit beendet. Noch Anfang vergangenen Jahres, vor dem russischen Angriff auf die Ukraine, wäre ein solcher Schritt undenkbar gewesen. Die Neue Osnabrücker Zeitung konstatiert, Totgesagte leben länger. Das gilt zumal für die NATO, deren Berechtigung nach dem Ende des Kalten Krieges zu schwinden schien. Mit seinem Überfall auf die Ukraine hat Wladimir Putin dem Bündnis wieder Leben eingehaucht. Der Kölner Stadtanzeiger unterstreicht, mit Finnland trete kein hilfsbedürftiges, sondern ein militärisch agiles Land bei. Putin hat sich verzockt. Dass er in seiner jüngsten Kriegsansprache den Vorwurf wiederholte, die NATO-Erweiterungen hätten ihn zum Gegenangriff gezwungen, entlarvt sich von selbst als Paranoia oder Lüge.
Dankeschön, das war die Kollegin Katrin Degenhardt, das war es hier bei uns. Ich bedanke mich auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen, die hier mitgewirkt haben. Wünsche Ihnen natürlich wie immer eine gute Nacht, wir halten Sie auf dem Laufenden. Morgen ab 6 Uhr dann der Kollege Rainer Brandes hier, für Sie 7.15 Uhr Interview mit Christian Dürr von der FDP. Mein Name ist Jürgen Zurheide, bis demnächst und tschüss.